Heute reden wir über Nachhaltigkeit, aber nicht als Modewort, sondern als Frage der Verantwortung. Wie gehen Organisationen mit Menschen, Ressourcen, Geld und Vertrauen um und was bleibt am Ende wirklich? Besonders spannend ist das dort, wo nicht Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, sondern Sinn, Auftrag und Wirkung. In Kirche, Non-Profit und sozialen Organisationen.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Gleichzeitig stehen auch viele Klein- und Mittelbetriebe, sogenannte KMUs, vor ähnlichen Fragen, wenn sie werteorientiert führen und dabei wirtschaftlich gesund bleiben wollen. Mein Gast ist Magister Christoph Wurm, ehemaliger Generaldirektor der VKB Bank und nunmehriger Unternehmensberater mit seiner Firma Firefly. Er wird auch als Pfadfinder der Banken bezeichnet und begleitet Organisationen und Unternehmen dabei, an Wendepunkten Orientierung zu finden. Schön, dass Sie da sind, Herr Wurm.
Dankeschön, freut mich sehr.
Wenn Sie Nachhaltigkeit in Kirche oder in Non-Profit-Organisationen, oft als NGO bezeichnet, in einem Satz beschreiben müssten, worum geht es im Kern?
Wertvoll Sinn und Nutzen für andere Menschen stiften.
Kurz und prägnant. Viele Menschen spüren, Nachhaltigkeit ist auch eine ethische oder moralische Frage. Welche Werte gehören für Sie zwingend dazu und warum?
Ja, Nachhaltigkeit ist ganz sicher eine ethische und moralische Frage, weil sie das Innerste hinterfragt. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei allem, was wir machen, immer wieder unser Innerstes hinterfragen und uns überlegen, was wir mit unserem Handeln bewirken, positiv und negativ. Und Nachhaltigkeit bezieht sich eben darauf, zu überlegen, was bewirkt mein Handeln, positiv und negativ, sodass auch in Zukunft eine Welt vorliegt, in der andere, neue Menschen genauso gut leben können wie wir heute.
Kirchliche und gemeinnützliche Organisationen arbeiten oft mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen gleichzeitig. Wie würden Sie eine nachhaltige Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen beschreiben?
Das ist einerseits sicher eine Stärke von sogenannten Non-Profit-Organisationen, dass hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam etwas bewirken. Es ist aber zugleich auch die größte Herausforderung, weil es natürlich unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedlichen Sinn, unterschiedliche Motivationen und natürlich auch ein unterschiedliches Zeitausmaß und ein Selbstverständnis gibt. Und es ist da sicher die größte Herausforderung, genau diese unterschiedlichen Themen so zusammenzubringen, dass etwas Gutes und Gemeinsames herauskommen kann. Es ist aber auch die große Chance.
Wo erleben Sie in der Praxis die schwierigsten Zielkonflikte, zum Beispiel zwischen Helfen und Überlasten, zwischen Sparen und Qualität, zwischen Wahrheit und Schönreden?
Also es gibt sicher im Sozialbereich, in Sozialorganisationen die größte Herausforderung zwischen Helfen und Überlastung. Und es gibt auf der anderen Seite im Profitbereich die größte Herausforderung, dass dort das Spannungsfeld zwischen viel Geld und wenig Rücksichtnahme besteht. Beide Seiten könnten voneinander viel lernen und im Miteinander noch mehr bewirken. Aber es ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns, jene Felder, die derzeit vor allem im sozialen Bereich sind, so auszustatten, dass sie auch gute Arbeit leisten können.
Welche Rolle spielt Führungskultur, also wie man miteinander spricht, entscheidet, Fehler zugibt, für die Nachhaltigkeit einer Organisation?
Also Führung ist etwas, was uns immer hilft, in der Ausrichtung in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Und Führung hat ja eigentlich die Funktion, ein gutes Zusammenarbeit zu unterstützen. Also insofern ist eigentlich für Führung, nachhaltige Führung und regenerative Führung die Prämisse und die Vision.
Was ist nachhaltige Führung? jetzt in Ihren Augen?
Naja, dort, wo eben auf zumindest alle drei Perspektiven der Nachhaltigkeit Rücksicht genommen wird, nämlich auf unsere Umwelt, auf unsere Welt, auf die ökologische Komponente, auf die Menschen, auf die gesellschaftliche und soziale Komponente und ein Stück weit natürlich auch auf die wirtschaftliche und ökonomische Komponente.
NGOs und Kirche werden an Wirkung gemessen, aber Wirkung ist schwer zu messen. Was ist eine gute, faire Art, Wirkung sichtbar zu machen, ohne den Auftrag zu verbiegen?
Ich beginne vielleicht so. Wir leben in einem System, in dem Wirkung sehr oft mit Geldwert gleichgesetzt wird und vergessen dann, dass Wirkung natürlich auf anderen Ebenen viel mehr beinhaltet, nämlich gutes Zusammenleben, anderen Menschen dabei zu unterstützen, gute Umwelt zu schaffen. Und diese Wirkung lässt sich nicht immer ausschließlich in Geldwerten bemessen. Es wäre ja wahrscheinlich fatal, soziale Leistungen ausschließlich in Geldleistungen zu messen. Es lässt sich aber immer versuchen, Wirkung auch qualitativ zu beschreiben. Und auf das kommt es, glaube ich, darauf an, zu überlegen, was ist der erwünschte Zustand? Und diesen erwünschten Zustand eben nicht nur quantitativ festzulegen, sondern auch qualitativ zu beschreiben und in diese beiden Richtungen zu überlegen, wie kommt man am besten zu diesem erwünschten Zustand?
Welche einfache Routinen empfehlen Sie, damit eine Organisation langfristig gesund bleibt? Gerade wenn es im Alltag dauernd brennt?
Wenn es dauernd brennt, ist natürlich die Herausforderung groß, die Zeit zu finden, nicht nur den Brand zu löschen, sondern auch zu überlegen, was tun wir, dass der Brand nicht ausbricht. Und die beste Routine ist, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Also wenn der Arbeitstag 8 Stunden ist, dann ist es wahrscheinlich gut, 6 Stunden dafür zu verwenden, das Operative zu bearbeiten und zumindest 2 Stunden dafür zu verwenden, was können wir in Zukunft besser machen. Im Idealfall wäre das Verhältnis noch mehr zugunsten der langfristigen Ausrichtung, zugunsten der Transformation. Aber die Aufgabe von Organisationen ist es nicht nur, dass jetzt um das operative Geschäft oder die operative Tätigkeit gut zu gestalten, sondern auch, nämlich beides gleichzeitig, auch sich für die Zukunft fit zu machen, zu überlegen, wie können wir in Zukunft auch zukunftsfähig und zukunftsresilient sein. Also beides nebeneinander zu gestalten und jeweils sich für beides auch Zeit zu nehmen.
In Kirche und NGOs ist Geld immer auch Vertrauensgeld von Spenderinnen, Förderstellen, Mitgliedern und so weiter. Was bedeutet nachhaltiger Umgang mit Geld aus Ihrer Sicht?
Insbesondere dort, wo es nicht das eigene Geld ist, sondern das Geld, das von anderen Menschen anvertraut worden ist, dann ist der verantwortungsvolle Umgang damit eine besondere Verantwortung und auch ein besonderer Wert und muss auch ein besonderes Selbstverständnis sein. Also ich glaube, dass immer dort, wo Geld anvertraut wird, es für bestimmte Zwecke einzusetzen, der Umgang besonders verantwortungsvoll und sorgfältig sein muss und man dafür auch die Methoden verwenden soll, die es dafür gibt, nämlich sich auch damit abfindet, dass es genau dafür dann auch Kontrollverfahren braucht, dass es dafür auch gute Überlegungen braucht, wie man diese Mittel besonders gut einsetzt und auch in diese Richtung gemeinsam.
Und auch arbeiten. Kommunikation natürlich, oder?
Natürlich, ja. Also für guten Einsatz gehört es immer dazu, auch darüber zu reden und das auch gut zu kommunizieren. Das ist aus meiner Sicht ein Selbstverständnis. Und damit mache ich ein Stück weit Überleitung. Ich bin ein großer Anhänger davon, in Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung zu gehen, weil es uns dazu zwingt, darüber nachzudenken, wie wir auch diese Themen erzählen und wie wir auch uns in diesen Themen rechtfertigen. Also Rechtfertigung ist ein Teil von Verantwortung.
Die Idee der Mikrokredite, gibt es sowas im Westen oder nur in sogenannten Entwicklungsländern?
Mikrokredite sind natürlich ein Instrument für Wirtschaftssysteme, die in Entwicklung sind, für Menschen, die nicht so leicht Zugang zu normalen Kreditsystemen finden. In Österreich ist es doch so, dass der Großteil der Bevölkerung und der Großteil der Unternehmen ganz generell einen doch einfacheren Zugang zu Finanzmitteln über Banken hat. In Österreich ist ja so, dass der Großteil der Unternehmen und der Privatpersonen über Banken finanziert sind. Also wir haben ein ausgeprägt gutes Bankensystem, das allen Zugang ermöglicht. Es gibt aber natürlich Gruppen von Menschen, für die der Zugang schwieriger ist. Und da macht es einen Sinn, Instrumente zu überlegen, wie diese Menschen auch zu Finanzmitteln kommen, damit sie nicht ungeregelt sie von jemandem Geld leihen müssen. Die typischen Mikrokredite finden wahrscheinlich in unserer österreichischen Welt weniger Anwendung. Es gibt aber schon Themen, wo es Herausforderung ist, auch Menschen kleine Finanzmittel und Kredite zur Verfügung zu stellen, die im normalen Kreditmarkt nicht erhältlich sind. Also eine Gruppe, glaube ich, kann man beispielhaft herausnehmen. Menschen, die derzeit keinen festen Wohnsitz haben, also nicht sesshaft sind, brauchen sicher für den Staat zusätzliche Finanzmittel und Unterstützung, nämlich finanzielle Unterstützung und soziale Unterstützung, um den Weg wieder zurück zu geregelten Wohnungen zu finden. Und da machen bestimmte Formen von kleinen Krediten einen Sinn, die überschaubar sind und die man auch in vernünftiger Form wieder zurückzahlen kann.
Wäre das nicht sozusagen mal besserer Überblick bei Mikrokredite, weil so wie man es jetzt erlebt, geben viele Firmen, besonders Jugendlichen, mehr oder weniger einen Kredit über Warenwert, den sie kaufen und wo man dann halt den Raten zurückzahlt. Kann man sowas als Mikrokredit bezeichnen oder?
Das, was wir an Waren- und Dienstleistungskrediten erleben, also über Telekommunikationsgesellschaften oder über Möbelhandel, wo sie am stärksten ausgeprägt ist oder auch Kfz-Handel, das sind typische Kredite, die aber gar nicht so sehr von Regionalbanken vergeben werden, sondern von spezialisierten Banken in Österreich. Und das ist natürlich eine typische Falle auch für junge Menschen, in Verschuldung zu geraten. Und die Schuldnerberatungseinrichtungen versuchen ja Menschen dafür zu sensibilisieren, dass genau diese Formen der sogenannten Konsumkredite doch erstens teuer sind und zweitens ein hohes Risiko in sich bergen, dass man damit in eine Überschuldung wird.
Also wenn mit Banken oder Fördergeber oder große Partner heute Nachhaltigkeit einfordern, was sind typische Erwartungen oder wo wird es für Organisationen unfair oder realitätsfern?
Also ich hole ein Stück weiter aus. Der ursprüngliche Green Deal der Europäischen Union basierte darauf, dass die Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen über die Finanzmärkte passiert. Also einerseits über den Kapitalmarkt und andererseits über den Bankenmarkt, über die österreichischen Banken. Weil natürlich die Verwendung von Geld ganz ausschlaggebend dafür ist, was damit bewirkt wird. Also bei allem, was wir machen, ganz tagtäglich, spielt es ja eine große Rolle. Jede Entscheidung, die wir mit Geld treffen, bewirkt auch in der Umwelt oder in der Gesellschaft etwas. Und daher macht es einen Sinn, Nachhaltigkeitsthemen auch über den Geldkreislauf zu steuern. Also insofern ist es extrem sinnvoll und auch wichtig, über den Bankenmarkt und über die Banken das Thema Nachhaltigkeit zu steuern. Und das passiert auch wohl nicht in dem Tempo, das ich mir wünsche und auch nicht in dem Tempo, das ursprünglich von der EU vorgedacht war. Aber es passiert und es wird auch kommen. Das heißt, die Banken werden von Unternehmen und auch von Privatkunden Informationen darüber verlangen, wie sie ihre Mittel einsetzen. Also im Privatbereich, insbesondere im Wohnbau, also in der Wohnbaufinanzierung und im unternehmerischen Bereich natürlich für jede Form der Unternehmensfinanzierung. Insofern macht es auch einen Sinn, dass Banken Informationen verlangen. Aus der Sicht der Unternehmen ist es auf den ersten Blick ein Mehraufwand. Ich halte es aber für sinnvoll, bei all dem, was von anderen vorgegeben wird oder vorgeschrieben wird, zu überlegen, was bringt mir das selbst? Weil wenn ich etwas erfülle, was nur andere wollen, dann habe ich selten einen Nutzen davon. Wenn ich mir aber dabei überlege, wenn Banken von mir Nachhaltigkeitsinformationen verlangen, was ist mein Nutzen daraus? Was kann ich aus diesen Informationen ableiten und was heißt es dann für mich im Nachhaltigkeitsmanagement? Dann ist der Großteil der Informationen nicht umsonst, sondern schafft auch für mich als Unternehmen einen Mehrwert, indem ich mir viel besser überlege, wie setze ich meine Mittel ein.
Sie haben die Firmengründung Buch und Segen der Diözese begleitet. Was war dort die Idee dahinter? Also welches Bedürfnis soll für die Menschen erfüllt werden?
Buch und Segen, finde ich, ist ein sehr spannendes Projekt für die Diözese, weil sie genau dort ansetzt, wo die Diözese in ihren Auftrag geht. Nämlich Menschen dabei zu unterstützen, ihren Glauben zu leben und ihren Glauben auch weiter zu verbreiten. Also Buch und Segen richtet sie primär an jene Menschen, die dem Glauben nahestehen, und richtet sie auch primär an jene Menschen, die ehrenamtlich oder hauptberuflich im weitesten Sinne für die Diözese und für die Kirche und für den Glauben tätig sind. Und Glaube hat immer etwas damit zu tun, dass man sich mit Inhalten beschäftigt, mit dem Wort beschäftigt. Und daher liegt es sehr nahe, dass sie die Diözese auch damit beschäftigt, wie können gute Bücher, die sie mit dem Thema beschäftigen, zu den Menschen kommen. Wie können gute Worte, gute Texte zu den Menschen kommen. In unserem heutigen System ist es so, dass doch vieles davon dann als Bücher erscheint, als Handbuch oder als Hintergrundbuch, und diese Bücher in der Regel einen Wert haben, der auch mit Geld abgegolten wird. Jetzt ist für die Diözese als hoheitliche Einrichtung selbst nicht möglich, in den Verkauf, in den Markt zu gehen, aber es gibt natürlich Formen, so wie den Buchhandel von Buch und Segen und die neu gegründete GmbH, die dahinter steht, mit den Menschen direkt in Beziehung zu treten und damit den Menschen Nutzen zu stiften und auch noch näher an diese Menschen heranzurücken. Das ist der Ursprungssinn und der Hauptsinn von Buch und Segen.
Welche Entscheidung in diesem Projekt war aus Ihrer Sicht besonders nachhaltig im moralischen Sinn, also verantwortlich gegenüber Menschen, Ressourcen und Vertrauen?
Den Ursprung, Sinn und Zweck nicht aufzugeben. Als eine Buchhandlung zu sein, die sich mit Glauben beschäftigt und nicht verleitet zu sein, nur am Gewinn sich auszurichten.
Manche KMB-Mitglieder haben einen kleinen bzw. Mittelbetrieb, sind also nicht Non-Profit-Unternehmen, werden aber wertegetrieben geführt. Was könnten diese von Kirche über Sinn, Kultur und Verantwortung lernen? Und was könnten NGOs von Klein- und Mittelunternehmen über Klarheit und Umsetzungsstärke lernen?
Also ich beginne mal dort. Viele Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, große Unternehmen, kleinere Unternehmen, richten sie sehr stark an Kunden aus, weil sonst wären sie nicht überlebensfähig. Sonst hätten sie auch keinen Platz im Markt. Viele Unternehmen beschäftigen sich intensiv mit Methoden der Strategie, mit Methoden des Rechnungswesens, mit Methoden der Rechenschaftspflicht, mit Managementmethoden. Und ich glaube, das sind alles Themen, die man gut übernehmen kann, auch für den sozialen und Non-Profit-Bereich und umgekehrt. Aus den sozialen Organisationen, aus den Non-Profit-Organisationen, aus den kirchlichen Organisationen kann man sehr gut mitnehmen, dass dort Sinn, Zweck, Rücksichtnahme auf Menschen eigentlich ganz weit oben stehen soll und muss. Und diese Ausrichtung kann man gut in den anderen Bereich übernehmen.
Lieber Herr Wurm, sehr spannende Antworten. Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn eine kirchliche Organisation oder NGO morgen startet, was wären drei wirksame und realistische Schritte für die ersten 90 Tage, um nachhaltig zu werden, ohne sich dabei zu überfordern?
Also das erste ist sicher, den Sinn und Zweck gut herausarbeiten. Zweitens, die Werte transparent machen und immer wieder drauf zu schauen. Und drittens, gemeinsam im Team mit Menschen so zusammenarbeiten, dass mehr daraus entsteht, als wenn man es allein macht.
Herr Wurm, danke für die Perspektive.
Dankeschön.
Nachhaltigkeit klingt oft technisch, aber eines war deutlich. Es geht um Menschenwürde, um Vertrauen und um die Frage, ob eine Organisation ihren Auftrag langfristig tragen kann, ohne sich selbst zu beschädigen. Mein Gast war heute der Unternehmensberater und ehemalige Generaldirektor der VKB Bank, Magister Christoph Wurm. Nehmen Sie sich vielleicht nur eine Frage aus diesem Podcast mit und stellen Sie in Ihrem Team. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.